The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 3. November. Ein alter Bekannter hat sich zu Wort gemeldet, um den es zuletzt ja ein bisschen ruhig gewesen war.
It is good to be back in Virginia.
Barack Obama hat sich in Norfolk, Virginia auf die Bühne gestellt. Erstens, um der demokratischen Kandidatin für die Gouverneurswahlen zu helfen und zweitens, um auszuteilen gegen Donald Trump, der vor ziemlich genau einem Jahr gewählt wurde. Der Ex-Präsident, der noch immer ein Star ist, zumindest mal in seiner Partei, geizte nicht mit starken Worten. Es seien finstere Zeiten, sagte Obama. Politik sei ein düsterer Ort geworden.
We need that inspiration. Because let's face it, our country and our politics are in a pretty dark place right now.
Er kritisierte Trump zum Beispiel dafür, dass er Ökonomen gefeuert hat, die mit ihren Zahlen zur Arbeitslosigkeit den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen hatten. Es sei derzeit in den USA jeden Tag Halloween, sagt Obama, nur dass es immer nur Saures gebe für die Menschen und nichts Süßes. All tricks and no treats.
We got some poor labor economist who got fired for accurately reporting bad jobs numbers that the president didn't like. It's like every day is Halloween. Except it's all tricks and no treats.
Täglich gäbe es eine neue Ladung an, sagt er wörtlich. Gesetzlosigkeit, Rücksichtslosigkeit und Gemeinheit. Einfach nur Craziness.
Every day, this White House offers up a fresh batch of lawlessness and recklessness and mean-spiritedness and just plain craziness.
Aber er haute nicht nur auf die Trump-Regierung drauf, er zeigte sich auch besorgt, weil nämlich große Teile der Gesellschaft nicht wirklich opponieren, sondern sich anpassen. Wie sich Geschäftsleute, Universitäten, einflussreiche Menschen und ja, alle möglichen liberalen Kräfte plötzlich geschmeidig zeigen, um nicht anzuecken, das bekümmert ihn.
I worry about how readily not just business leaders, but others with influence. Law firms and universities have been willing to bend the knee to this president's autocratic impulses to avoid retribution or protect profits or simply to avoid controversy. And I worry sometimes how we've come to accept this as normal.
Fakt ist ja, wo sind die Demokraten eigentlich? Die jungen Demokraten auch. Und wo bleibt die Gegenbewegung gegen die starke Bewegung, die Trump ausgelöst hat? Damit beschäftigt sich in diesen Tagen auch ein leidenschaftlicher, ein sehr guter Text im amerikanischen Magazin The Atlantic. Der Titel Amerika braucht eine Massenbewegung jetzt. Der Autor ist David Brooks, ein altgedienter, eher konservativer Journalist, der in der New York Times seine Kolumne hat. Er tritt sonst in der Tat eher moderat auf und hat jetzt einen flammenden Appell verfasst an das liberale Amerika, das seiner Ansicht nach gegen den Trumpismus aufbegehren sollte. Er schreibt:
Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass Donald Trump Amerika bereits in eine Diktatur verwandelt hat. Der Übergang von Freiheit zu Autoritarismus wird aber nicht durch ein einzelnes dramatisches Ereignis gekennzeichnet sein, sondern durch die langsame Zersetzung der herrschenden Institutionen. Und diese Zersetzung ist bereits in vollem Gange.
Aber der Journalist geht hart mit dem, was er als Apathie der Liberalen empfindet, ins Gericht. Er verlangt eine neue Erzählung für die Mitte und nicht hilflose Politmätzchen. Nochmal ein Zitat.
Der Trumpismus ist mehr als nur eine Reihe von politischen Maßnahmen. Er ist eine Kultur. Trump bietet den Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit, eine Identität, Status, Selbstachtung. Populisten versuchen nicht, dieses oder jenes Gesetz zu verabschieden. Sie verändern das Klima der Zeit. Und die Demokraten glauben, sie könnten dem mit Steuergutschriften begegnen?
Er fordert einen natürlich gewaltfreien Aktivismus. Boykotte fordert er, Arbeitsniederlegung, auch Streiks, Demonstrationen, Straßenproteste, ziviler Ungehorsam. Er führt leuchtende Beispiele der Vergangenheit an, wo dies schon mal zum Erfolg geführt habe. Zum Beispiel die amerikanische Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King. Fazit: Ein Jahr nach der für die Demokraten verlorenen Wahl versucht das andere, das liberale Amerika, sich wieder zu finden und rauszukommen aus dieser Apathie, Sprachlosigkeit. Gegen Trump zu sein, ist auf Dauer keine Medizin. Wir sind Zeitzeuge dieser Suchbewegung, erst in Amerika und wahrscheinlich bald auch bei uns. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Eberhard Sandschneider liefert einen Realitätscheck in Sachen deutscher China-Politik.
Wenn bei uns etwas nicht funktioniert, ist daran nicht China schuld. Das sind wir dann schon selbst.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die letzten Amtshandlungen von Warren Buffett als Berkshire Hathaway Boss. Und wir blicken zum britischen Königshaus, das einen der Iren verloren, um nicht zu sagen verstoßen hat. Und wir lesen in einer Flaschenpost aus dem Ersten Weltkrieg, die jetzt erst mit ein bisschen Verspätung angelandet ist. China ist für Deutschland immer dreierlei. Markt, ja, Maßstab, sehr häufig, technologisch und dann auch Konkurrent. Doch die jüngste Absage der ersten China-Reise unseres Außenministers Johann Wadephul, die legt jetzt offen, das Verhältnis ist gestört. Die Chinesen sind selbstbewusst und die Deutschen werden als belehrend empfunden. Tja, so kommt man schon mal nicht zusammen. Doch wie geht das Ganze besser? Wie könnte man auch in einer Zeit, in der China zur Weltmacht aufsteigt und Deutschland nicht mehr ganz so toll ist, zusammenkommen oder zusammenbleiben? Genau darüber habe ich mit Professor Eberhard Sandschneider gesprochen. Er zählt zu den profiliertesten Ostasien-Experten unseres Landes. Er war langjähriger Professor für China-Politik und internationale Beziehungen an der Freien Universität in Berlin und ist heute Partner bei Berlin Global Advisors, das heißt da, wo man die Wirtschaftsbosse in Sachen China und Asien berät. Seit Jahrzehnten analysiert er die ganze Strategie der dortigen KP und er plädiert in Deutschland für einen dringend notwendigen Kurswechsel. Hören wir doch mal an, was Eberhard Sandschneider uns heute Morgen zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Professor Sandschneider.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Sagen Sie uns, was genau will China? Was ist das Endbild, das Zielbild der chinesischen Politik?
China will auf der globalen Ebene eine führende Rolle spielen, gleichzeitig dafür sorgen, dass seine nationalen Interessen gewahrt werden. Die haben sehr viel mit Souveränität, aber natürlich auch mit der sensitiven Taiwan-Frage zu tun. China möchte, dass es seinen Menschen gut geht, dass es sich also wirtschaftlich entwickelt und eine der führenden Mächte im 21. Jahrhundert wird.
Eine der führenden oder die führende?
Das ist eine spannende Frage, die man uns so natürlich aus chinesischer Sicht nicht erklärt. Mindestens eine der führenden. Ich glaube, man ist praktisch pragmatisch genug in China zu wissen, dass es nie nur einen unipolaren Moment gibt, wie die Vereinigten Staaten mal vor 20 Jahren gedacht haben. Das weiß man in China, aber man möchte in der ersten Liga mitspielen.
Aber weiß man das wirklich? Die chinesische Geschichte und die Geschichtserzählung der Chinesen lebt ja davon, dass es eine Zeit gab im 15. Jahrhundert, als China diese Welt doch dominiert hat.
Es hat seine Welt damals dominiert. Der Westen war davon ja praktisch nicht betroffen. Aber das ist die Ausgangserfahrung. Und dann sind bittere Jahre gekommen. Spätestens seit 1840 hat China einen dramatischen Abstieg erleben müssen. Mit allem, was dazugehört.
Aus eigener Dummheit, kann man sagen, oder?
Aus eigener Dummheit zum Teil, aber auch, weil westliche Kolonialmächte China technologisch überlegen waren. Dass westliche Kanonenboote plötzlich sicherstellen, dass militärisch China nichts mehr dagegen zu setzen hat, das war eine Schockerfahrung für die chinesischen Eliten, die dann versucht haben, über viele Jahre vom Westen zu lernen, aber das immer auch zu sinisieren, wie das Zauberwörtchen so ein bisschen heißt. Das hat zum Teil funktioniert, zum Teil eben auch nicht. Aber der westliche Einfluss auf China war auch groß. Denken Sie daran, der Marxismus ist eine westliche Erfindung, die nach China gekommen ist zu Zeiten, wo die Voraussetzungen dafür eigentlich überhaupt nicht gepasst haben.
Und erleben wir jetzt eine Art Rückruf in die Geschichte aus chinesischer Sicht, eine Art Rückspiel?
Wenn man das Rückspiel nennen möchte, kann man das gerne tun. Es ist auf jeden Fall die Rückkehr auf eine führende Position in der Welt, in jeder Beziehung, wirtschaftlich, politisch, auch militärisch mittlerweile, wie wir tagtäglich beobachten können. Also im gesamten Spektrum. Das ist die Veränderung des 21. Jahrhunderts und das führt auch zu einer Situation, wo ich nicht sicher bin, ob unsere Träume von einer multipolaren Welt tatsächlich geträumt werden können. Ich glaube, die Welt ist immer stärker dabei, bipolar zu werden. Und die beiden Pole sind klar. Das sind die USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Und beide nehmen sich auch so wahr. Was dann aus Europa wird, was aus dem sogenannten globalen Süden wird, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das sind die Ambitionen auf beiden Seiten.
Aber wo ist China angekommen? In der eigenen Ambition. Sie kennen die 5-Jahrespläne, Sie kennen die führenden Menschen dort, die Handelnden. Sind die ihrer Vision auch technologischer Überlegenheit, militärischer Aufrüstung. Ist China schon da, wo es sein möchte, oder sind wir in der Morgenröte dieser Wiederauferstehung?
Na, ich glaube, wir sind schon etwas weiter. Ich glaube, es ist schon Tageslicht. Das ist ein Prozess und am Ende, aus chinesischer Sicht, sind wir mit Sicherheit noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg, wenn Sie sich anschauen, wie China sich ökonomisch entwickelt hat. Das ist die Grundlage. Es ist kein machtpolitisches Spiel, das rein militärisch gespielt wird, sondern es wird begründet durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes. Seit 40 Jahren ein wirklich beeindruckender Aufstieg. Man muss einfach nur irgendeine Stadt in China anschauen und sie mit westlichen Städten vergleichen und man sieht, worüber man spricht. Das ist die Grundlage. Und auf dieser Grundlage wird es weitergehen. Am Ende ist China mit Sicherheit noch nicht.
Hat die deutsche Regierung, hat der deutsche Außenminister das eigentlich verstanden? Auch wo unsere Rolle als 80, 82 Millionen Volk gegen einem fast Milliardenvolk zu suchen ist. Diese Überheblichkeit, von der man dachte, das sei eine Spezialität von Annalena Baerbock, die scheint sich doch fortzusetzen, oder?
Die scheint sich fortzusetzen und die hat eine sehr viel größere Hintergrundgeschichte. Ich glaube, wir sind ein bisschen darüber frustriert, dass diese Chinesen einfach nicht tun, was wir von ihnen erwarten. Und diese Frustration reicht zurück in die frühen 90er Jahre oder vielleicht sogar in die 80er Jahre, als China begonnen hat, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Dann ist alles nicht so gekommen, wie wir uns das gewünscht haben. Was wir begreifen müssen, ist, dass China mittlerweile eine machtpolitische Position und ein Selbstbewusstsein erreicht hat, dass das Land selbst bestimmt, was es tut und was es denkt.
Aber nun wollen wir den Chinesen ja nicht sagen, was sie tun und lassen. Aber dürfen wir jetzt aus Ihrer Sicht die deutsche Politik, die deutsche Wirtschaft gar keine Anmerkungen mehr machen zum Thema religiöse Minderheiten, zum Thema Menschenrechte, zum Thema Meinungsfreiheit?
Natürlich darf man das nicht nur. Man muss es vielleicht sogar tun, wenn wir unsere eigenen Werte ernst nehmen wollen. Die Frage ist, wie man es tut. Und das Zauberwort heißt Respekt. Das ist das, was China mittlerweile von allen seinen Gesprächspartnern erwartet. Und wenn man mit Respekt auch an solche sensitiven Fragen herangeht, kann man mehr erreichen, als wenn man mit dem Megafon auf dem Marktplatz China sozusagen lauthals kritisiert, ohne genau zu wissen, wie die Hintergründe im Einzelnen aussehen.
Gut, das Gegenwort zu Respekt ist Ungeduld in Deutschland, auch bei der deutschen Wirtschaft. Denn hier spürt man, dass die Chinesen vielleicht nicht ganz so freundlich waren und sind, wie wir uns das gewünscht hatten, als Abnehmer deutscher Produkte, als verlängerte Werkbank. Da wird hart gespielt, auf einmal im Inlandsmarkt, aber auch auf den Exportmärkten. Das heißt, hier ist schon eine Bedrohung, die als solche auf jeden Fall auf deutscher Seite wahrgenommen wird.
Die man auch wahrnehmen muss. Man hätte es vielleicht sogar früher sehen können. Wir haben uns über 2-3 Jahrzehnte dieser wirtschaftlichen Entwicklung in China auch relativ bequem eingerichtet. Mit der verlängerten Werkbank, mit den billigen Produkten, mit der Abnahme unserer Produkte. Jetzt wundern wir uns plötzlich, dass die chinesische Wirtschaft sich so weit entwickelt hat, dass der Wettbewerb in China härter wird und auch auf Drittmärkten und auf unseren eigenen Märkten stärker wird. Wir haben es nicht vorstellen können über viele Jahre, dass auf deutschen Märkten chinesische Autos fahren.
Nun sind das ja auch noch relativ wenige chinesische Autos, ehrlich gesagt. Man muss schon wirklich ein scharfes Auge haben. Aber
das ist der Punkt, Herr Steinger. Ne? Noch sind es wenige, aber unsere chinesischen Freunde haben einen langen Atem.
Und das spürt ja auch jeder. Und jeder spürt auch den heißen Atem sozusagen schon im Nacken. Die deutsche Autoindustrie, die spürt das, weil sie auch sieht, was in Shanghai und auf den Straßen in China schon los ist. Wenn das eine Preview ist auf das, was in Berlin und Frankfurt sich abspielt, dann Gnade Gott für Volkswagen und BMW. Also was tun? Was können wir seriöserweise tun, ohne mit erhobenem Zeigefinger aber doch deutsche Interessen zu wahren?
Wir können uns nur selber besser machen. Wir können nicht Einfluss nehmen auf China, weder dass China sich zurückhält, noch unseren Interessen dient. Wir können nur selber versuchen, mitzuhalten in diesem Wettbewerb. Das ist gar nicht neu. Das war immer so. Das klingt vielleicht fürchterlich banal, aber das ist die eigentliche Lehre. Wenn bei uns etwas nicht funktioniert, ist daran nicht China schuld. Das sind wir dann schon selbst. Also wenn wir etwas ändern wollen, wenn wir wettbewerbsfähig auch gegenüber China sein wollen, dann müssen wir uns schon selbst an die eigene Nase packen.
Das heißt, Innovation wäre unsere Antwort und nicht Protektionismus. Verstehe ich Sie da richtig?
Genau so ist es.
Das heißt, die technologische Führerschaft, die hat China schon, würden Sie sagen?
In vielen, gerade der fortgeschrittensten Technologiebereiche, ist China heute schon die technologisch führende Macht. Und sie schaut im Wettbewerb, denken Sie etwa an die Chip-Debatte, nicht nach Europa. Sie schaut in die Vereinigten Staaten. Dort sitzt aus chinesischer Sicht im Silicon Valley, aber auch ansonsten der eigentliche Wettbewerber. Und da wird es in Europa Zeit, dass wir, die Stichworte sind alle bekannt, von der Deregulierung, von Entbürokratisierung bis hin zur Förderung von Innovation. Wir haben längst noch nicht verloren, aber wir sind auf einem absteigenden Ast und es ist Sache der Politik, dazu beizutragen, das zu drehen und die Innovationsfähigkeit auch unserer Wirtschaft wiederherzustellen.
Also wir leben in was für einer Zeit, Herr Sandschneider, was die zwei Weltmächte angeht. Es gibt ja auch Weltmächte, die sich friedlich miteinander arrangieren, die den Handel treiben und ausbauen zum gegenseitigen Nutzen, wie das früher hieß, auch mit der Sowjetunion, muss man ja mal sagen, ist es ja am Ende gut gegangen. Also kann das nicht auch gut ausgehen, dass die zwei Weltmächte und wir Europäer mittendrin sich miteinander arrangieren?
Wenn das 21. Jahrhundert friedlich verläuft, heißt die Antwort auf Ihre Frage ja. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Wir leben in einer Zeit, das wäre meine Antwort auf Ihre Frage, der wachsenden Blockbildung und der zunehmenden Blockkonfrontation auf allen Ebenen. Und die wichtigste Ebene wird der technologische Wettbewerb sein, der sich gerade anfängt, exponentiell zu entwickeln, wo niemand weiß, wie künstliche Intelligenz und veränderte Waffensysteme, wie wir sie im Falle von Drohnen jetzt sehen, diese Konfliktbereitschaft in Zukunft verändert. Wir wissen es nicht, wir sehen die Risiken. Das ist die große, spannende geopolitische Frage des 21. Jahrhunderts.
Herr Sandschneider, dann hoffen wir, dass wir bei der Beantwortung dieser Frage des 21. Jahrhunderts nicht nur Spielball sind hier in Europa. Ich bedanke mich für die Einschätzung.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.
Ebert Sandschneider hat bei uns auch ein Lesestück veröffentlicht, wo er seine Thesen nochmal präzise zu Papier bringt. Wir hatten ihn darum gebeten. Der Irrweg der deutschen China-Politik. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes. Viel Erkenntnisgewinn wünsche ich Ihnen. Bei The Pioneer wollen wir Journalismus machen, der aufklärt, der erhält, tja, und der auch seine Leserinnen und Leser, seine Hörerinnen und Hörer fordert. Götz Ali war zu Gast im Podcaststudio. Er ist Journalist, er ist Historiker, er ist Spezialist für das Dritte Reich und die industrielle Judenvernichtung und ihre Hintergründe. Sein neuestes Werk geht der schwierigen, aber wichtigen Frage nach, wie unter Hitler auch ganz normale Menschen zu Tätern wurden. Der Titel des Buches lautet: Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945. Wir haben ein ausführliches Gespräch geführt über die Normalisierung im Dritten Reich, die schleichend kam und am Ende finsterste Auswüchse annahm. Hier ein kurzer Auszug aus unserem Gespräch. Wie viele Deutsche waren an diesen Gräueltaten beteiligt, jenseits der normalen Kriegsführung, von Euthanasieprogramm bis Auschwitz?
Naja, also man nimmt an, dass an den Judenmorden unmittelbar etwa 300.000 bis 400.000 Deutsche beteiligt waren.
Mordend beteiligt waren. Und die Kriegsverbrechen in den verschiedenen Ostgebieten in der Sowjetunion?
Ich habe ja Beschreibungen drin, wie die Wachleute für diese Transporte sowjetischer Gefangener, die wurden immer, wenn die schwach wurden, weil sie sowieso nichts zu essen und zu trinken bekamen, das fand ja teilweise im Hochsommer statt unter extremer Hitze, wenn die zusammenbrachen, wurden sie von dem Begleitkommando, und das waren meistens ältere Soldaten, sprich normale Familienväter, die da in der Etappe das machten, wurden sie einfach erschossen. Also sie erhielten, so wollen, den Gnadenschuss. Und das war mit großer Selbstverständlichkeit. Und also diejenigen, die das beobachtet haben von außen, auch die Einheimischen, die verstanden nicht, wie sich Menschen so verhalten können.
Das ganze Gespräch hören Pioneers in voller Länge. Ich wünsche diesem Gespräch möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer, auch insbesondere vielleicht aus der jüngeren Generation. Den Link finden Sie in den Shownotes. Es ist nicht immer einfach, Götz Ali zuzuhören, obwohl er sich sehr verständlich ausdrückt. Es ist nicht einfach angesichts des Unvorstellbaren, was er da beschreibt. Aber genau deshalb lohnt es sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da denkt manch einer vielleicht fast wehmütig an Warren Buffett, den 95-jährigen Star-Investor von Berkshire Hathaway. Tja, am Wochenende hat er einen wichtigen Schritt in Richtung Ruhestand gemacht und Anne Schwedt weiß mehr. Einen wunderschönen guten Morgen an die Wall Street. Hallo Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, für Warren Buffett waren es die letzten Quartalszahlen von Berkshire Hathaway, bevor er ja zum Jahresende als CEO abtreten wird. Und er konnte echt wieder tolle Zahlen vorlegen. Operativ lief es für Berkshire Hathaway zuletzt echt super. Der operative Gewinn sprang im dritten Quartal um stolze 34% nach oben. Haupttreiber war das Versicherungsgeschäft, das seinen Gewinn mehr als verdreifachen konnte. Insgesamt kletterte der Konzerngewinn inklusive Börsengewinn auf über 30 Milliarden Dollar, ein Plus von 17% gegenüber dem Vorjahr. Der Cashbestand stieg dabei auf 381 Milliarden Dollar. Es gab auch weiterhin keine eigenen Aktienrückkäufe und kaum größere Unternehmenszukäufe. Buffett selbst hat im laufenden Jahr Aktien verkauft und glaubt aktuell kaum an Schnäppchen an den Märkten. Die Aktie von Berkshire Hathaway steht auf Jahressicht auch deutlich weniger stark da als der S&P 500, nämlich plus 5% bei Berkshire versus 16% beim S&P 500. Das hängt teilweise damit zusammen, dass viele Anleger nach dem angekündigten Chefwechsel vorsichtiger wurden und der berühmte Buffett-Bonus beim Kurs nachlässt. Also ja, so langsam nähert sich wirklich das Ende einer Ära, aber Buffett bleibt ja als Ratgeber und Aktionär präsent. Für Anleger stellt sich jetzt die Frage, ob die neue Führung von Berkshire Hathaway an die Erfolgsbilanz von über 60 Buffett-Jahren anknüpfen kann.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der jahrelange Lieblingssohn der verstorbenen Queen Elizabeth nun all seine royalen Titel verloren hat. Ja, oder eigentlich auch längst Zeit. Prince Andrews Zeiten als Prinz sind passé. Der britische Monarch, King Charles III., hat seinem jüngeren Bruder Andrew alles aberkannt. Den Rang, den Namen, die Privilegien. Es ist ein Zeichen der Royal Family an den Mann, der einst der Lieblingssohn der Queen war. Das Zeichen lautet, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Der Grund dafür sind Enthüllungen um Andrews Verwicklungen in den Missbrauchsskandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aus den USA. Besonders maßgeblich hier die nun veröffentlichten Memoiren von einer der Hauptzeuginnen in diesem Epstein-Skandal, ihr Name Virginia Roberts Giuffre. Ihre Memoiren, der Titel Nobody's Girl, sind grausam, sind detailreich, sind schonungslos. Und sie lassen keinen Zweifel mehr. Sie beschreibt ihre Begegnungen als Minderjährige mit dem damaligen Prinzen und den Missbrauch, den sie durch ihn erfahren, erlitten hat. All das hatte Andrew immer bestritten. Ganz besonders in einem Interview mit der BBC, kurz nachdem Epstein in seiner Gefängniszelle in New York starb. Es war ein Interview mit Folgen. Ziel davon war ja eigentlich, Andrews Image aufzupolieren. Aber über die Dauer von knapp einer Stunde konnte man dem damaligen Prinzen tja regelrecht dabei zusehen, wie er sich selbst demontierte. Er behauptete zum Beispiel, an die junge Frau Virginia keine Erinnerung zu haben, obwohl es doch ein Foto von den beiden gab.
I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever.
You don't remember meeting her? No. So you're absolutely sure that you're at home on the 10th of March?
Yeah.
Er versuchte, bemüht nonchalant zu sein, sich glaubwürdig zu zeigen. Tja, das ging mal daneben. Als die Journalistin ihn über eine Partynacht befragte, kam Andrew, früher bekannt als Randy Andy, ins Stottern.
She described dancing with you, and you profusely sweating, and that she went on to have bath, possibly.
There's a slight problem with the sweating, because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat.
Millionen Menschen sahen zu, wie er sich mit skurrilen Behauptungen zu retten versuchte. Er wich aus, er machte sich zum Gespött. Jetzt hat er verloren, was ihm einst den Schutz bot. Virginia Jaffray bekommt davon nichts mehr mit. Die Frau hat sich das Leben genommen. Finale Gerechtigkeit gibt es nicht, auch in diesem Fall nicht. Aber nach dem Entzug seiner Titel wächst der Druck. Der Fall ist damit nicht beendet. Die Aufklärung vielleicht erst am Anfang. Die Londoner Polizei ermittelt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Das Unwahrscheinliche für unmöglich zu halten. Eine australische Familie hat etwas sehr, sehr Unwahrscheinliches erlebt. Sie hat ein wahres Stück Geschichte gefunden. Und zwar eines, das an das Vermächtnis eines gefallenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg erinnert. Eine Flaschenpost aus dem Jahr 1916. Handgeschrieben, mit Bleistift auf Papier zusammengerollt. Tja, kaum zu glauben, in einer Schweppesflasche. Am westaustralischen Wharton Beach. Die Familie wollte eigentlich Müll sammeln. Zwischen weißen Sandkörnern, Muscheln und mit Blick auf türkisblaues Wasser. Und dabei fand sie die Botschaft des Soldaten Malcolm Neville. Ich habe eine sehr gute Zeit, schreibt er in der Flaschenpost. Das Essen ist soweit auch sehr gut. Mit einer Ausnahme. Diese Worte richtete Malcolm an seine Mutter, denn an die war der Brief gerichtet. Malcolm war auf hoher See, als er diese Worte schrieb. Auf einem Truppentransportschiff, das am 12. August ablegte, drei Tage bevor er den Brief verfasste. Der 28-jährige Malcolm fiel dann bei einer Schlacht in Frankreich. Die Mutter hat dieser Brief natürlich nicht mehr erreicht, aber jetzt zählt dieser unglaubliche Fund, dieser Brief aus der alten Schweppesflasche, zu den am besten erhaltenen Zeitzeugen australischer Soldatenpost aus dem Ersten Weltkrieg. Der letzte Gruß an die Mutter steht da auch und der ist rührend. Dein, dich liebender Sohn Malcolm. Irgendwo auf hoher See. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsfrohen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich morgen auf meine Mitherausgeberin Dagmar Rosenfeld. Aus diesem Studio, an diesem Mikrofon. Für heute grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.